Hallo liebe Freunde da draußen, lang ist her, es ist aber mal wieder Zeit, eine normale Folge der Medienkneipe euch zu servieren. Und ich und Johannes haben uns zusammengesetzt, haben wirklich, ich würde mal sagen, die Perlen richtig schön ausgesiebt. Wir sind über die Weihnachtstage, über den Januar, sind wir reingegangen und waren am Sieben, wie die Goldschürfer im vielleicht einem Film, der auch in dieser Folge vorkommen wird. Was ich damit genau meine, erfahrt ihr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 256. Folge unseres Filmpodcastes und damit auch zur ersten regulären Folge im Jahr 2026. Und wie jedes Jahr an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hey,
So, und wir haben natürlich jetzt über die Weihnachtstage, über den Jahreswechsel eine Menge Sachen gesehen, angesammelt. Alles wird nicht in eine Folge passen, aber den wichtigen Stuff, ja, über den möchten wir sprechen. Oder auch den außergewöhnlichen. Die außergewöhnlichen Titel, die wir gesehen haben. Und jetzt ist die Frage, Johannes, ich überlasse dir mal im neuen Jahr den Vortritt.
ich soll sofort mit dem Film anfangen. Wir haben ja zusammen
Wir
reingeschaut. Wir
haben
haben
eine
sogar
Menge
zusammen
Filme
zwei
zusammen
geschaut.
gesehen.
Habe ich einen vergessen?
Eins, zwei, drei habe ich mir aufgeschrieben.
Okay, dann habe ich einen vergessen.
Dann mach
Lass
mal.
doch einfach mit den Sidney Sweeney starten.
Obwohl, ich muss mich
Oder haben
gerade
wir
gewöhnen.
zwei?
Oder? Eins, zwei. Haben wir vor Weihnachten noch was gesehen? Nee, ne?
Ja, wir waren alle zusammen in Avatar. Da könnten wir eigentlich auch noch drüber sprechen. Wir haben noch
Ich
nicht
habe
über
Avatar
Avatar
auch
gesprochen,
gesehen.
aber du hast Avatar ja solo geschaut, genau.
Ja.
Ne?
Also, was ist dir lieber, Sydney Sweeney oder Blaue Mensch?
Also der Sydney Sweeney ist ja gerade so ein,
Hype.
ja, Hype-Thema.
Ja,
Die Frage
voll.
ist, ob der ein Hype, also ohne Scheiß, der Film läuft sehr gut. Das ist Paul Feigs erfolgreichster Film.
Habe ich dir ja schon im Kino gesagt.
Ja, genau. War der zu dem Zeitpunkt schon Paul Feigs erfolgreichster Film? Also du hast
Nee, aber ich
gesagt,
habe
dass
dir ja
der sehr
gesagt,
gut
dass der
läuft,
einen
aber
Hype wir haben wird. Ich bin ja ganz, da ganz
okay.
dicht am Zeitgeist der jungen Menschen. Ich bin ja noch bei TikTok und deswegen weiß ich, was sich da selber gerade hochhypt.
Ja, weil ich hab davon wirklich wenig mitbekommen. Also ich bekomme ja mit, wenn ein Film startet. So viel geht. Einmal in der Woche wird halt in die regulären Kinos reingeschaut und geguckt, welcher Film gestartet ist. Oder welche Filme starten. Aber ich hatte nicht gedacht, dass dieser Film überhaupt irgendwessen Interesse, irgendjemand interessieren könnte. Aber du sagtest, da ist ein Buch hinter oder sogar eine
Genau, also
Buchreihe.
es gibt ein Buch auf jeden Fall. Es basiert nämlich auf dem, also im Deutschen heißt das Buch tatsächlich genau wie der Untertitel des Films. Also das heißt ja The Housemaid, wenn sie wüsste.
Stimmt, wir haben den Titel vom Film noch gar nicht genannt. Ei. Um den
Genau,
Film geht's.
du kannst sie nicht nur Sydney Sweeney Film nennen, ja. Die macht mittlerweile
Ja,
viele Sachen.
das ist der
Und
Grund, warum wir da reingegangen sind nachher.
Wenn sie wüsste, ist auch der jeweilige Titel des Buches, der momentan natürlich, glaube ich, obwohl hier steht Band 1. Seht ihr Band 1? Also es gibt anscheinend eine Reihe, die ist von Freida McFadden. Wenn sie wüsste, ist der erste Band, aber es gibt auch noch die Bücher Sie kann dich hören und sie wird dich finden. Alle Thriller-Bücher, alle natürlich jetzt nach dem Erfolg auf Spiegel-Bestsellerlisten sowieso. Die sehen alle relativ gleich aus und sind auch vom Inhalt, würde ich mal sagen, relativ gleich. Also worum geht's? Ich mache mal eine ganz kurze Zusammenfassung über den Film. Sydney Sweeney ist eigentlich eine, ja, obdachlose, kriminell, Kriminelle.
Ja, mit kriminellen Background.
Kriminelle genau. Background und die sucht eine Arbeit und die hält sich so über Wasser von einem schlecht bezahlten Job zum nächsten. Sie bewirbt sich aber auch auf eine Stelle als Hausmädchen in einem, ich würde mal sagen, in einer sehr luxuriösen Villa. Und eigentlich denkt sie, ja, ich habe da eh gar keine Chance. Sie hat auch schon ihr Anschreiben und ihren Lebenslauf gefälscht. Und durch Irrung und Wirrung kriegt sie die Stelle trotzdem und wird dann eingestellt, da als Hausmädchen zu arbeiten. Und ihre Aufgaben sind eigentlich relativ simpel, putzen und kochen, so was so ein Hausmädchen halt macht. Bloß er stellt sich sehr schnell heraus, so die Leute, die da wohnen, sind ein bisschen komisch. Die sind zwar anscheinend sehr reich, aber halt auch ein bisschen komisch. Und ein vermeintliches Geheimnis ist hinter dieser Familie. Genau. Mehr kann ich nicht vorwegnehmen, weil sonst spoilere ich den Film.
Ja, ja.
Gut. Ist halt ein Thriller.
Ich frage mich jetzt gerade, du sagtest, die heißen... Die Filme, oder die, nee, sorry, die Bücher heißen, wenn sie wüsste, oder sie hört dich, und noch irgendwas.
Warte, ich kann es dir nochmal sagen. Also, wenn sie wüsste, oder sie kann dich hören, oder sie wird dich finden.
Das klingt so, als wenn sie so ein Horror-Villain wäre. Weißt du, Freddy Krüger, er wird dich finden, er kann dich hören. Aber sie ist ja einfach unsere Protagonistin. Wir haben ja wirklich.
Ah, okay. Ich hab gecheckt.
Was denn?
Es geht immer um diese Millie Calloway. Und der zweite Buch in der Zusammenfassung beschreibt, Millie Calloway hat einen neuen Job, um sich ihr Studium zu finanzieren. Also ich glaube, gibt da ja auch so eine Andeutung am Ende des Films. Mhm. Ich glaube, es geht so in diese Richtung. Es ist so im Grunde das feministische Knives Out. Aber mehr in Richtung Thriller. Ja, okay. Weniger in Whodunit, sondern mehr in Richtung Thriller. So würde ich es am ehesten beschreiben.
Okay, ja, ich...
Ja, stimmt, den habe ich auch noch
zum gesehen. Zum Film, der ist okay, ne? Ich finde ihn jetzt irgendwie nicht so... Also ich sehe nicht, wo der Erfolg vom Film herkommt, aber klar, wenn das Buch bekannt ist und spannend ist, dass da dann Leute reingehen, fein. Von der Leistung her ist der Film jetzt nicht irgendwie das bemerkenswerte Twisty und was?
Das Problem ist, ich finde, wir kommen mittlerweile, also wir haben ja super viele Filme gesehen, da habe ich ja auch damals gesagt, schon, ich glaube, der Film wird nicht gut für uns. Punkt.
Ja.
Und ich glaube, wir kommen jetzt in diesen Bereich, wo wir so viel schon gesehen haben und so viele kuriose Sachen schon gesehen haben, dass sowas für uns, also ich sag mal so, die Leute, die sehr hohe Literatur und so lesen, die sagen ja auch immer so, ja, Pulp Fiction. Ja, das ist halt so diese...
Ja, genau, da passt gut rein.
Ist halt so dieses, so, ja, das lesen halt die nicht so Intelligenten, das ist halt so dieses breite Massenmedium, während man so richtig ausgefallene Sachen und irgendwelche krassen Sachen liest, ist das halt so, jeder, der schon mal einen Thriller geliest hat, also wirklich jeder, der einen Thriller gesehen hat und sich ein bisschen in dem Genre auskennt, sieht sie die Auffahrt hochfahren, mit den Leuten reden und weiß sofort, ich weiß, wer der Schuldige ist, ich weiß hier, was eigentlich das Mysterium ist. Man kann sich sozusagen so 85-90% schon zusammenreiben in den ersten 2-3 Szenen.
Ja, genau. Man weiß, wer hier was ist. Man weiß nur nicht, was haben wir überhaupt getan, dass wir die Person jetzt scheiße finden sollen.
Genau. Und jetzt ist also eine Hälfte des Mysteriums nimmt man uns Kennern sozusagen schon weg. Deswegen wirkt das nicht so gut. Ich würde aber auch gerade sagen, jetzt mal These in den Raum geworfen. Deutschland geht sehr wenig ins Kino. Aber es wird relativ viel in Deutschland gelesen. Und gerade diese Art von Büchern, breite Masse, wird halt viel konsumiert. Ich glaube, deswegen kommt das so gut an. Soll jetzt nicht heißen, die Dummen finden so einen Scheiß gut. Ich glaube einfach, dass es so ein sehr seichter Einstieg in das Thriller-Genre ist und da eh nicht so viel, wie gesagt, Kino geguckt wird, der einfach unfassbar gut ankommt, zusätzlich mit dem Star-Appeal von Sydney Sweeney, weil die hat momentan irgendwie ihren Mega-Glow-Up, was Kino angeht und als Hauptrollen gebucht zu werden. Deswegen, also sie ist gerade im Hype, würde ich sagen. Die Bücher sind im Hype und dann passt das halt, ist halt eine sehr gute Mischung.
Jetzt noch eine Frage. Sind die eher als Erotik-Thriller verkauft worden, die Bücher?
Ich glaube...
Weil, ehrlich gesagt, mit dem, wie der Film als erstes auf mich gewirkt hat, also ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, das Ziel von dem Film ist es jetzt erstmal nur, die miteinander ins Bett zu kriegen. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo es halt mehr oder weniger geschafft ist, muss der Film halt nur noch zu Ende gebracht werden und möchte noch so ein bisschen twisty werden und so. Und so ein bisschen Thriller-mäßig unterwegs sein. Und davor war es wirklich die ganze Zeit nur so, ja, ich weiß nicht, Dark Romance. Also.
Das ist auch immer mein Gedanke gewesen. Also Dark Romance ist ja so das dominierende Genre für, ich sag mal, junge Frauen.
Ja, ich habe da gar keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ja, ist so, also ich kenne mich ein bisschen mit der Buchbubble aus, weil ich ein, zwei Buchpodcasts auch höre, mich inspirieren zu lassen. Und da haben die auch schon über diese Themen gesprochen. Und Dark Romance ist halt so ein Thema, das, also es gibt es mittlerweile so weit, dass, also die Zielgruppe vom Buch sind junge Frauen und Teenagerinnen. Das ist das, die Zielgruppe. Die macht gefühlt alles, riesigen Marktanteil des Buchmarkts aus. Und selbst wenn du ein Autor bist, gibt es mittlerweile schon Autoren, die unter einem weiblichen Pseudonym schreiben, damit die sozusagen besser ihre Marken fürs weibliche Publikum vermarkten können.
Oh, konträr zur Geschichte. Spannend.
Genau, und wir sind ja tatsächlich, glaube ich, als wir im Kino waren, auch eher so ein bisschen aus der Reihe gefallen. Drei Kerle. Ja. Und der Rest waren entweder, man muss es einfach so sagen, Frauengruppen oder Partner, die da den Film geguckt haben. Deswegen, ich glaube, das war so ein Film, wo wir einfach komplett im Business Language out of scope waren, für was der Film als Zielgruppe ansprechen möchte.
Kann ich mir vorstellen. Ich muss aber nur eins sagen zum Film. Diese Gewalt oder die Gewaltspitzen in diesem Film, die sind oddly high. Also ich wusste nicht, dass der noch so wird.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich sagen möchte, das hat nicht da reingepasst. Weil irgendwie schon, der hat ja so eine düstere Atmosphäre. Aber gleichzeitig auch, also man hätte den Film auch ab 12 rausbringen können.
Ich finde, der Film.
Zumindest in Europa. Okay, in Amerika wärst du da mit einer 12 nicht angekommen, in Europa hättest du ihn auch ab 12 machen lassen.
Ich finde, der hat halt so eine komische Disbalance, ne? Also generell, der hat diesen Thriller-Teil, finde ich sogar gar nicht so schlecht, auch wenn sie da nicht besonders originell sind, aber die Frau von ihrem Mann ist halt total hysterisch, wirkt ein bisschen irrational, was heißt ein bisschen, sie wirkt halt komplett irrational und losgelöst und diese Stimmung, die sie aufmachen, finde ich gar nicht schlecht, da kommt halt nichts mehr, die bleiben die ganze Zeit und spielen das immer und immer und immer wieder durch und haben dann keine neuen
Ideen. Schluss, und zum Schluss soll es noch irgendwie erklärt werden. Da denkt mir nur so, oh mein Gott, ist das
on genau.
Ist das konstruiert?
Dann wird es ja halt so nochmal erklärt. Ich dachte mir so, ja, okay. Gleichzeitig hast du halt diesen, ich sag mal, Sexteil und dann hast du halt diese extreme Brutalität und diese drei Sachen sind aber irgendwie so unterschiedlich zueinander. Die stoßen sich alle so ab. Deswegen ist es irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich kann die Ansätze sehen. Ich kann verstehen, warum man damit eine gute Zeit hat. Bei TikTok geht's halt hauptsächlich um den Sexteil, kann ich schon mal spoilern, warum das Buch da so gehypt wird.
Das ist ja das, was ihr auch gesagt hattet, als wir dann...
Genau, also da ist immer der Ausspruch, hier zeigt eurem Partner nicht, was in der Mitte des Films passiert.
Das ist aber auch so handsam. Also, okay, weiß nicht, sieht man eine Brust von...
Ja.
Sidney Sweeney, ich erinnere mich jetzt nicht
glaub, so und krass. Deswegen ist es halt so krass fürs Kino, weil meistens wird ja angedeutet, nackter Rücken, ne, und hier sieht man Brüste. Oh, Leute, man sieht Brüste von Sidney Sweeney und zack, ist ja schon ein Selling Point an sich für den, ich sag mal, zumindest für den männlichen Teil des Publikums. Ist das
ja, aber sonst ist handsam, oder?
Da passiert sonst eigentlich... Sonst ist handsam, genau.
Handsam. Ha! Für die den Film gesehen haben. Ja, Du, ich, keine Ahnung, für mich ist das so ein Film, den hätte ich mal irgendwann geschaut in einem Streamer. Und ich glaube, da passt ja auch relativ gut hin. Also, dass er ein Kino-Release bekommt, ist cool. Dass er gut im Kino läuft, ist sehr cool für hiesige Kinos. Auch wenn aber der Film hätte genauso gut, genau, aber der Film hätte genauso gut irgendwie auf dem Streamer laufen können, wie im Kino. Also, dafür müsste man jetzt nicht, also meiner Meinung nach, ich bin ja auch nicht Zielgruppe, hatten wir ja schon angesprochen. Dafür muss man jetzt nicht unbedingt ein Ticket ziehen. Vor allem auch, weil bei uns die Tickets halt so maßlos überteuert waren.
So maßlos überteuert. Was ja. Ich
tatsächlich, aber das ist Freitag, ne? Freitag ist immer teurer.
Was ich tatsächlich ganz interessant fand, ich mochte tatsächlich die Charaktere an sich. Also, wo komme ich da her? Die, normalerweise habe ich immer ein Problem, dass die Filme immer sind, reiche Arschlöcher machen reiche Arschlochsachen. Und hier haben wir das eigentlich genauso. Aber ich fand diesen Gegenkontrast von Sydney Sweeney, die im Grunde ja darauf angewiesen ist und deswegen diesen ganzen Scheiß überhaupt mitmacht, ist zwar eine sehr gestellte Prämisse, aber ich fand die gut, weil mich das ein bisschen dieses vergessen lassen hat. Das fand ich zum Beispiel damals auch so ätzend bei Glass Onion, der mir viel zu drüber war und da waren halt ganz viele total reiche, tolle Typen.
Und ja, aber da ging es ja wirklich darüber, dass
das ja, so komplett. Ja, ich weiß, da ging es drüber, aber ich finde es bei sowas immer super schlecht, mich überhaupt mit ihrem Charakter, mit irgendeinem Art Charakter anzufreunden. Und ja, habe ich mich auch mit keinem Charakter angefreundet, aber hier habe ich wenigstens verstanden, warum. Außer, guck mal, die Reichen sind doof. Und das fand ich sag's ganz angenehm. Aber jetzt ja auch nicht außergewöhnlich, ja. Aber war, muss ich mal positiv erwähnen.
Ja, ja. Außer der Gärtner, der ist irgendwie so. Ja, ist ein Fähnchen im Wind. Ich habe keine Ahnung, wofür der überhaupt da war.
Naja. Und, stopp, wir haben den Polizisten gar nicht erwähnt.
Ach so, ja, dein Lieblingscharakter oder unser Lieblingscharakter. So.
Das ist aber wirklich eine Kuriosität. Da gibt es einen Polizisten mit einem Schnauzer, der immer und immer wieder auftaucht, als wenn die keine Geld für Komparsen hatten. Also ich frage mich, ich habe noch nicht, ja. War das irgendwie eine tiefe Analyse im Hintergrund, wollte uns der Autor damit was sagen oder haben sie sich einfach gedacht, da achtet eh keiner drauf?
Ich weiß nicht, also das, ja.
Also in diesem Universum also
es gibt ja
ein Polizeipärchen und ganz zum Schluss ja. Noch eine Polizistin, die wichtig für die Handlung wird.
Ja, es gibt ja so eine Szene in der Mitte, dass er irgendwie cool ist mit den Polizisten. Ich weiß ja, also das wird ja einfach gezeigt. Ja. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie relevant ist, aber dass deswegen immer doch, nur der gleiche ist.
Dann wäre es halt smart gewesen, von mit diesen Polizisten zu nehmen und der hat dann eine Hintergeschichte mit ihm, weißt du? Aber da nehmen sie dann
einen anderen. Ja, aber da nehmen sie einen anderen, genau. Das ist ja eben, ja, weiß nicht. Und das spielt ja in New York. Also New York ist jetzt nicht unbedingt eine kleine Stadt. Auch wenn es außerhalb, also nicht in Manhattan selbst spielt, aber New York ist ja.
Da wollte ich gerade sagen, das ist nicht, ne? Diese Ausrede, da gibt's den Dorfscheriff und das ist halt immer der gleiche.
Ja.
Sondern das ist halt ein riesiges NYPD, ja, das ist halt ein riesiger Apparat, das ist halt nicht nur diese beiden Polizisten, die zufällig immer in dieser Gegend sind.
Ja, keine Ahnung, vielleicht haben die sich dann so reich, dass die wirklich diese zwei Polizisten abbestellt haben, nur für dieses Gebäude. Ich habe keinen Plan. Ja, das ist schon witzig, wenn du wirklich jedes Mal, ja. Wenn Polizisten wieder eine Rolle spielen und die spielen ja wirklich mehrfach eine Rolle, auch mit großen Zeitsprüngen dazwischen und ist trotzdem immer der gleiche Dude.
Ja. Aber ich glaube, ja. Abschließend kann man sagen, ich kann verstehen, warum die Leute den Film vielleicht gut finden und warum der so gut ankommt. Insgesamt ist er aber meiner Meinung nach mittlerer bis unterdurchschnittlicher Thriller, der zwar schön gedreht ist, aber das war's auch, unoriginell und meiner Meinung nach nicht sehenswert im Kino.
Nee. Stimme so zu. Aber ey, wenn er Geld fürs Kino bringt, unser Kino in Deutschland ist sowieso gebeutelt, da ist das immer wohl gut, wenn die ein bisschen Geld zusammen sammeln. Yes. Wobei ich weiß ja nicht, wie viel da überhaupt überbleibt fürs Kino, aber das Kino wird sich schon daran bereichern. Hoffentlich.
Ja,
The Housemaid.
Jetzt kurze Frage.
Wir können diese ganzen Fortsetzungen können wir theoretisch ganz schnell abhandeln.
Ich würde fragen, Knives Out hatten wir gar nicht drüber geredet. Ne? Kam ja auch erst zu Weihnachten raus, da hatten wir gar nichts mehr aufgenommen. Ja. Ist sozusagen noch ein Film aus dem letzten Jahr. Daniel Craig ist wieder Bonan Blanc. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, irgendwie sowas, ne?
Kommt in ein kleines verschlafenes Nest und dort ist jetzt der Fokus auf Religion, denn der Pfarrer wird ermordet und alle verdächtigen den Hilfs... Keine Ahnung, wie sein Rang ist, den Hilfspriester, der wird nämlich dahin geschickt, ja. weil die Kirche schon sagt, der ist ein bisschen komisch, der ist ein bisschen anders als die anderen Pfarrer. Und wir kriegen das auch mit, dass der ein bisschen komisch ist. Und Daniel Craigs Aufgabe ist jetzt sozusagen zu beweisen, warum er es denn nicht war. Also mal ein bisschen andere Prämisse, fand ich ganz
cool. Ja, der möchte den Mord lösen. Ob er es nicht war, wissen wir nicht.
Also er will den Mord lösen, aber er glaubt nicht, dass er es nicht war.
Genau, der ist ja auch, wird auch relativ lange, oder wie heißt er, unser Protagonist, also neben Daniel Craig, wird ziemlich lange auch schon als ein guter Kerl dargestellt.
Ja, heißt übrigens Wake Up Dead Man. Mystery mittlerweile schon.
Ja. Und ich finde den unter den Netflix-Filmen, die letztes Jahr erschienen sind, mit einer der besten.
Ja.
Der hat mir wirklich, wirklich gut gefallen.
Ich fand den auch extrem stilsicher. Also ich fand dieses ganze Setting super cool. Und wie gesagt, die Charaktere.
Und ich mag dann auch, wenn man so Sets hat, ne? Also, das, weiß nicht, in manchen Filmen so diese Tomb, wo das Grab von dem Vater von dem
Pfarrer? Mausoleum.
Mausoleum, ja. Das sieht so witzig aus. Also, es ist halt komplett off, weil es irgendwie so ein Hof ist und da drin ist so ein komplett marmornes Mausoleum, ist Hammer, finde ich aber mega geil. Also mir hat der Film richtig Spaß gemacht.
Und hier vor allem haben mir die Charaktere wieder gefallen. Während ich beim ersten Teil das ganz cool fand, mal wieder so einen richtigen Whodunit, so richtig klassisch, Familie, es geht um ein Erbe, wer erbt jetzt, bop, war der zweite Teil mir komplett drüber. Also dann haben sie komplett in den sechsten Gang direkt geschaltet. Fand ich amüsant, aber zu abgedreht und hier ist er wieder ein bisschen geerdeter und die Charaktere sind natürlich auch alles Abziehbildchen, sind alles Karikaturen. Aber die haben viel mehr Charme als im zweiten Teil, meiner Meinung nach.
Also wichtig zu wissen ist hier, Rian Johnson, Regisseur von den ganzen Knives Out Filmen. Jeder zweite Film von Rian Johnson ist Murks. Stimmt das? Ich muss mal kurz gucken. Ja, passt so in etwa. ohne Scheiß. Also jedes Mal, wo der Regie und Dinges macht, jeden zweiten Film von ihm finde ich wirklich nicht gut.
Okay, gehen wir durch. Wake Up Dead Man, gut. Glass Onion, schlecht. Knives Out, gut. Star Wars, schlecht. Looper, okay. Brothers Bloom kenne ich nicht.
Und ja, gut, bei denen tut's, weiß ich nicht. Ich sag jetzt einfach, Brothers Bloom ist schlecht, damit meine Dinge ins passt.
Okay.
Und Brick ist Hammer. Brick ist wirklich
gut. Alles super gut.
Ja. Okay. Damit es stimmt.
Damit es stimmt, ist der Ritt. Also
ich Looper find, auf jeden ich Fall. Ich kenne Looper voll okay. Also.
Ja. Aber die haben natürlich auch einen geilen Cast, ne? Also auch Josh Brolin als Jefferson Wicks. Ist halt extrem gut gecastet.
Genau. Okay, dann Knives Out 3.
Also, wenn ihr Netflix habt, den könnt ihr auf jeden Fall mal gucken. So.
Willst du den auch schnell abwandeln, den zweiten, dritten Film, den wir noch geschaut haben? Der vielleicht auch noch relevant ist, dass man darüber spricht, weil es immerhin eins der größten Franchise unserer Zeit ist. Seltsamerweise.
Ist das so?
Avatar 3, ja klar.
Achso, ich war kurz verwirrt, welchen du meinst.
Der zweite, dritte Teil in der Reihe, den wir besprechen könnten.
Ich dachte, du meintest mit dem zweiten, dritten Teil, meintest du den zweiten Teil des dritten Teils?
Achso.
Okay.
Gibt's das?
Ja.
Naja, ne? Gibt's das irgendwo?
Ja, habe ich sogar gesehen. Avatar, Fire and Ash.
Ah, okay, ja.
Deswegen war ich kurz verwirrt.
Den habe ich aber nicht gesehen, da musst du gleich drüber. Wir können eben ganz schnell über Fire and Ash sprechen.
Ja, ist wieder zweite, so, lass uns weitermachen. Nein, Spaß.
Eigentlich
ist das die kürzeste Review aller Zeiten, das könnte so stimmen.
Das stimmt so, das ist ja der Gag.
Also ja, Avatar, Fire and Ash ist rein storytechnisch meiner Meinung nach 1:1 wie der zweite Teil. Also verändert sich nichts von den großen, ich sag mal, wenn man den so aufteilen würde, von so einem, wie sagt man, hier ist der Anfang, dann gibt's so eine Ekstase, dann gibt's den Höhepunkt, dann gibt's das Ending, ist der Film 1:1 wie der zweite Teil.
Ja.
Was ist hier anders? Also, wir haben im zweiten Teil, sind die ja bei diesem Seefahrervolk, bei den Wasser-Dudes angekommen. Jetzt sind sie immer noch bei den Wasserdudes. Das Problem ist, die werden jetzt gehuntet. Also es gibt so richtige Steckbriefe mit dem Sully drauf. Und die wollen seinen Tod. Und er muss sich jetzt halt verstecken. Und sein großer Gegenspieler, General, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Colonel Miles Quaritch, ist ihm auf den Fersen. Und will ihn halt hunten. Aber das Problem ist, die schaffen es nicht so ganz, ihn zu bekommen. Und deswegen geht der Colonel geht einen Schritt weiter und verbündet sich mit einem anderen, also mit dem gleichen, ist gleiche Spezies, anderes Volk. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen.
Ja, die
Feuerbändigern. Und die sind einfach richtig gepisst, ja, weil
ja, Freunde.
Die wohnen in so einem richtigen Arschort auf dem Planeten, ja, Kastrop Rauxel von der Welt, und da ist halt nichts, da ist kein Wald, da ist einfach nur alles aus Aschen und Knochen, und deswegen sind die richtig angepisst, haben auch nichts mehr mit diesen tollen Religionsorden und dem komischen Tentakel rumgedule da zu tun. Und mit denen verbündet er sich und geht jetzt auf die Jagd nach Sully und seiner Familie. So. Und am Ende gibt's dann einen coolen Kampf und dann warten wir jetzt auf Teil 4. Johannes, ja, was fandest du denn gut?
Alles um Stephen Langs Charakter. Also ich weiß nicht wie, aber irgendwie kriegt Avatar nicht mehr hin, dass dass ich für unseren Protagonisten bin. Ich finde unser Protagonist der langweiligste Charakter von allen. Ja, ich bin ja Familienvater und meine Kinder nennen sich untereinander Bro und müssen mich Fern nennen. Und ich denke mir jedes Mal so, du bist wirklich die wackeste Person in dem ganzen Streifen. Dann bin ich lieber für den
Pest
für den,
nach.
Ja, wirklich.
Er hat die Pest mitgebracht, die US-amerikanische Sprache.
Ja, genau. Und mein Gott, du musst mich Fern nennen. Oh Gott. Alles hassenswert daran. Ich finde Spider spannend. Ich habe zwar komplett vergessen, wo der Charakter herkommt. Also ist irgendwie der Sohn von Stephen Langs Charakter. Aber der findet den scheiße und möchte lieber bei den Na'vi wohnen. Und das ist der Sigourney Weavers Charakter. Die Sigourney Weaver, die halt eine junge Na'vi spielt. Auch seltsam. Irgendwie witzig. Klappt auch ganz gut, meiner Meinung nach. Also diese, ich finde die in Anführungszeichen Nebencharaktere sind meiner Meinung nach die interessantesten Charaktere. Das heißt unsere neue Feuerbändigerin, der Feuerfreund Stephen Lang, der irgendwie der Antagonist ist, der einfach immer wieder kommt. Ich weiß auch nicht, was das soll. Der steht ja jedes Mal und denkt sich wieder, ja, ich komm einfach wieder, mein Klon.
Copy-Paste. Ich glaube. Ja,
Copy-Paste-Charakter.
In dem Film ist es halt, also ich glaube, das Main-Motiv dieses ganzen Films ist das Thema Gefühle. Hier ist sehr viele Leute haben Gefühle. Es gibt mehrere Beziehungen, selbst unser Colonel verliebt sich ja in seine angebetete Pyromanin. Und alle wir haben Gefühle, der Sohn durchlebt gefühlt alles, von Beziehung bis schwerste Depressionen und Selbstmordgedanken. Ja, also
den finde ich aber mit am schwächsten.
Ja, der ist auch mit am schwächsten, aber ich glaube, das ist wie so ein Zwischenschritt, wo wir nochmal so ein bisschen in die Gefühlswelt der Leute abtauchen. Also es geht ja immer so, innere Konflikte ist, glaube ich, hier das Thema einfach. Vor allem eines der größten Konflikte, das hier aufgemacht wird, ist ja dieser komische Affenjunge, wie heißt der nochmal? Chap, Chim, Chum?
Spider.
Spider?
Spider. Ja, den finde ich gar nicht so schlecht.
Aber die Navi scheiße. Weil der auf einmal eine Fähigkeit bekommt, will ich jetzt nicht spoilern. Und dann sagen sie, ja, der ist jetzt schon gefährlich. Lass den einfach abmurksen.
Aber das erzeugt ja wirklich die mit meiner Meinung nach beste Szene im Film. Die Tatsache, dass er halt, also es ist ein bisschen wack und das ist alles so ein bisschen fancy und Naturgeister und Zauberei und so ein Blödsinn. Von mir aus ist ja alles fein, aber dadurch entsteht ja wirklich die spannendste oder die meiner Meinung nach stärkste Szene im Film, ohne jetzt sie vorwegzunehmen zu wollen. Mehr oder weniger haben sie es dann aus der Menschenkolonie geschafft und dann kommt die Szene direkt danach. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Ich muss aber sagen, insgesamt, James Cameron ist ja auch bekannt dafür, sehr naturbewusst zu sein. War es James Cameron nicht sogar der irgendwie so Unterwasser-Erforschungen betrieben hat?
Ja.
Ja, der war das, ne? Und genau. Der ist ja, meiner Meinung nach, ist mir der Film einfach mittlerweile zu öko. Also die Grundprämisse des Films ist ja, da gibt es diese Welt, heißt die Pandora? Ja, ne? Ist Pandora. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja. Und da gibt es diese Welt und die leben da im Einklang mit der Natur und haben da ihren komischen religiösen Kult, der alles miteinander verbindet. Und jetzt kommen halt die bösen Menschen und die bösen Menschen machen alles kaputt. Also allein die Basis der Menschen ist halt so abgeholzter Regenwald, Rauch steigt auf, so halt ja, böser Industriestaat, ne? Und die Militärs haben halt auch nur das Ziel, Befehle zu befolgen und haben keine Moral. Und das ist halt so eine eindimensionale Erzählweise. Ja, der ganze Film lebt eigentlich nur davon, wie technisch eindrucksvoll er gebaut ist. Aber wenn man halt hinter diese Fassade des Bling-Bling guckt, ist dahinter halt immer noch nichts. Auch nach 3 Filmen ist da nichts. Und das geht mir mittlerweile schon gehörig auf den Geist, weil so eine eindimensionale Erzählung, wir haben keine tiefgreifenden, wie gesagt,
ja, keine tiefgreifenden genau
Charaktere und keine tiefgreifende Geschichte. Dann gibt's dann halt mal diesen einen Wissenschaftler, der dann sagt, oh, ihr macht aber ganz schön böse Dinge, ich schlag mich jetzt doch auf die Seite der blauen Leute. Und die blauen Leute sind halt, oh, ja, vielleicht, einige Menschen sind gut zu uns, aber vielleicht sind sie trotzdem eine Gefahr. Das ist mir einfach viel, viel zu wenig. Und dadurch, der ist halt auch, ja, ich guck mir halt 17 Minuten lange Tech-Demo an und irgendwann wird's halt auch zäh. Also ich fieber dann auf die Endschlacht hin, weil die ist schon cool inszeniert, aber der ganze Fluff dahin, der trägt halt für mich nicht. Der ist halt echt anstrengend zeitweise.
Ja, und dann musst du überlegen, dass 2 und 3 theoretisch ein und derselbe Film irgendwo ist. Also, ich meine ganz ehrlich, was denn jetzt neu nach dem zweiten Teil kannst du theoretisch genauso gut jetzt den vierten gucken, wenn jetzt irgendwann mal ein vierter kommen sollte. Das Einzige, was dazu ist, wir haben jetzt halt eine komische neue rote Antagonisten, die ist ja nicht irgendwie gestorben, oder? Habe ich das verpasst? Kann auch sein, dass ich das verpasst habe.
Nee, das ist nicht abgehauen.
Ja. Ja, es ist weird. Und ich sehe ja irgendwo doch Potenzial in das ganze Franchise. Vor allem, weil man jetzt auch da so viel reingebuttert hat. Wenn der vierte Teil kommt, wenn ihr untere Erde geht, bin ich komplett into it. Hab richtig Bock darauf, gib mir Tunnelsysteme und Navis, die weiß und klein und schmächtig sind. also wie Menschen. die dann halt in den Bergen leben. Oder in einem Tunnel halt leben. Oder in der untere Erde leben. Dann bin ich into it, aber wenn du mir jetzt nochmal sagst, hier guck mal das Wasservolk und noch mehr Wasservolk und
dann lass es. Wo kommen eigentlich die Pfeilspitzen her? Ja, die sind ja aus Stein und stellt sich ja raus, die haben in Wirklichkeit einen Teil, ist in einer anderen Kaste geboren und darf halt nicht mit dem Baum sich verbinden und die müssen halt unten Steine schleppen.
Ja, genau. Und deswegen sitzen die untere Erde.
Aber nein, die Navi sind ja nur die allergeilsten. Jetzt haben sie halt diese böse Fraktion reingeholt. Die sind aber auch irgendwie nur böse. Die sind einfach angepisst, dass ein Vulkan ausgebrochen ist. So, das ist deren Nemesis-Arc. So, ja, scheiße, unsere Welt ist verbrannt. Ja, weiß nicht.
Ja, wie gesagt, ich sehe Potenzial. Aber ich möchte auch nicht Cameron die ganze Zeit festhalten, dass der nur noch das Franchise macht, weil so geil ist das Franchise auch nicht.
Ja, wir werden jetzt noch zwei Filme bekommen und dann ist es hoffentlich vorbei.
Ja, war, weil der zu erfolgreich war, ne? Wir werden aber wieder Back-to-Back gedreht, das heißt, wir müssen jetzt wieder 10 Jahre warten. Ja, und aber was man dem Film auf jeden Fall anmelden kann, die sind halt environmental friendly, ne? In der Produktion. Das ist ja irgendwie besondere an den Avatar-Film. Dass die im Gegensatz zu anderen Filmen, zu anderen normalen, in Anführungszeichen, normalen Produktionen, relativ umweltfreundlich sind. Sagen wir es mal so.
Ja,
außer halt die Delfin-Show in Japan. Die waren nicht so umweltfreundlich. Die hat James Cameron auch nicht so gefallen. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja,
ja, Filme sind in der Regel sind die nicht so umweltverträglich. Deswegen, also, ja, Avatar, lohnt sich eigentlich nur im Kino.
Lohnt sich,
dafür könnte man dann schon mal
mitlösen. Lohnt sich nur im Kino und wie gesagt, Avatar, holt man, also euer Bösewicht diesmal, die Rote Lady war ganz cool, aber den ganzen restlichen Bösewichte könnt ihr wegrationalisieren. Ich brauche keinen zweiten Captain Ahab. Brauche ich. Nee.
Ja, aber dass der Bösewicht, der immer und immer wieder kommt, ne? Also, ja,
ich hoffe, jetzt hat's ihn erledigt, außer er kommt dann so als Cyborg wieder.
Nee, der theoretisch muss der nochmal wieder kommen, damit hier die Spider-Geschichte, also die Geschichte um den Jungen nochmal ein bisschen aufgebaut wird, weil da theoretisch da Potenzial, aber die spielen ja nichts aus. Gut. Und immer geht's nur um den Scheißlappen von Protagonisten, der wirklich die langweiligste Person ist. Also, es gibt nicht viele Filme, wo du eine langweilige Person hast als diesen Kerl. Der einzige Unterschied ist, der ist blau. Naja. Avatar 3. Du hast noch einen Kinofilm.
Ich habe noch einen Kinofilm gesehen. Ich habe mir angeguckt 28 Years Later The Bone Temple. Das ist der zweite Teil des dritten Teils des jetzigen 28 Years Later Universe. Soll ja noch ein dritter Teil kommen, also der dritte Teil vom dritten Teil.
Jetzt verstehe ich auch, wie du da hinkommst.
Und macht ja auch Sinn. Der knüpft direkt an die Geschehnisse von 28 Years Later. Und es geht im Grunde daran, worum geht's? Am Ende vom ersten Teil, Spoiler, ist ja unser Protagonist, wie heißt er nochmal?
Ja, der Junge halt.
Der Junge halt, der ist Tom, nenne ich ihn jetzt. Der ist einfach, der hat was mit seiner Mutter durchlebt, ist aus den sicheren Umfeld des Dorfes geflohen und Wirrung und dann wurde er von einer Power Ranger Gruppe, die ein Musical aufgeführt hat, gerettet.
Ja.
Stellt sich heraus, die waren zwar ganz witzig am Ende des Films und jeder dachte sich, oh, was ist das für ein Tonalitätsshift? Stellt sich heraus, sie sind einfach eine wahnsinnige Sekte. Und der Film fängt uns direkt am Anfang ein und sagt uns, da war gar nichts witzig an den Typen, die sind einfach nur wahnsinnig. Und die werden sich auch darum bemühen, dass der Film seinen 18er Stempel gerecht wird. Und dann beginnt halt so ein Zirkelschluss. Also der Film, ich will gar nicht zu viel über die Story verraten, aber der Film schafft es sozusagen, dieses Mysterium, was die am Anfang mit Ralph Fiennes' Charakter Dr. Ian Carlson aufmachen, der da Jod beschmiert seinen riesigen Bone-Tempel aufbaut, diesen Kreis zu schließen. Ja? Also es geht auch wieder hier um seine Forschung, die er betreibt, mit den Infizierten. Unser junger Protagonist wird auch irgendwann nochmal mit ihm, die Wege werden sich nochmal kreuzen und der Film findet einen Abschluss, sagen wir mal, für den ersten Teil. Und bereitet uns, kann ich auch schon sagen, so viel auf den dritten und abschließenden Teil des 28 Years Later Zyklus vor. Da gibt's nämlich ganz zum Schluss gibt's nochmal so ein, ich sag mal, nicht ein Cameo, aber gibt es nochmal so eine Preview auf den dritten Teil. Und ja, insgesamt muss man sagen, der Film ist schon extrem brutal, aber diesmal auf eine andere Art und Weise wie beim ersten Teil. Und ich finde den sogar noch wesentlich besser und geradliniger als den dritten, also den originalen 28 Years Later, weil der Film macht das, was der erste und zweite auch macht, verstärkt. Er geht wieder in den Fokus mehr Richtung, die Zombies sind nicht das Problem, sondern eher die Menschen. Und darum dreht sich's viel mehr. Während beim Teil, also beim ersten 28 Years Later, es ja viel mehr darum geht, dieses Thema einzufangen. Wie funktioniert die Welt? Und was gibt's jetzt für Zombie-Arten? Und dann, was für Charaktere gibt's da? Und wie überleben die Menschen? Geht's hier wieder mehr auf den Fokus. Ja, was eigentlich, was macht so eine Apokalypse mit dem Menschen?
Okay.
Gut.
Also, wird dann von sich aus Sinn machen, dass man den ersten und den zweiten, also, von 28 Years Later zusammenschaut.
Ja. Die kann man theoretisch als einen Film gucken.
Machst du einen alten, sehr langen Vierstünder aus,
ja,
aus den Beinen? Ja, gut.
Aber ich meine, der hat 92 bei Rotten Tomatoes und auch 88 von den normalen Zuschauern bekommen, deswegen
ja. Ja, gut. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich den noch im Kino gucke.
Der ist halt absurd, ne? Also ich meine, Alex Garland hat das Drehbuch geschrieben. Der ist halt nicht so normal wie andere Filme. Ist aber gemacht worden.
Ich sehe nämlich nicht aus. Hat der eine normale, so einen normalen Ablauf? Läuft der Film mehr oder weniger stringent ab? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da müssen doch Sprünge drin sein. Das ist nur eine kleine Geschichte, die erzählt wird.
Es sind mehrere Geschichten, die erzählt werden von verschiedenen Charakteren.
Okay.
Der wurde auch gemacht von Nia Da Costa, die kennen wir unter anderem von Candyman.
Ja, okay.
Also den neuen Candyman.
Das ist ja interessant.
Ja. Und der letzte wird jetzt natürlich wieder gedreht von Danny Boyle.
Danny Boyle macht den ja auch. Hat die auch so interessante Kamera-Ideen? Wie Danny Boyle mit seinen 72 Handy, nee, doch, Handys
war es, ne? 72
iPhones auf so einen Rig. Die fand ich eigentlich ganz witzig. Das ist aber auch wirklich nur so ein Gag, ne?
Der letzte Film, der jetzt kommen soll, ist anscheinend 28.
Also. Years Later und dann noch ein.
Ja.
Irgendwie. 28 Years Later, der Zombie-Krieg.
Der Megakrieg,
weil wir müssen es zu Ende bringen. Alle lebenden Engländer gegen alle untoten Engländer. Ja, okay. Soll ich dir einen Film mit... Wir haben theoretisch noch einen Film im Kino gesehen, zusammen.
Ja, können wir auch mal.
Sollen wir den erst machen? Wir können den auch erst machen.
Fantasy Filmfest.
Achso, ja, stimmt, genau. Bei den White Knights... Nicht bei den Knights, nicht bei den normalen Fantasy-Filmfest, sondern bei den
White Knights. Also wie die Nacht, nicht die Leute, die irgendwelche Frauen im Internet beschützen. Kennst du das?
Heißen die auch White Knights?
Die heißen ja White Knights.
Ja, echt? Keine Ahnung. Also Knights, ja, so wie Nacht. Ja. Weil's im Winter ist, da könnte ja Schnee liegen. Und es ist meistens bis spät abends, da ist ja schon dunkel. Ja,
also in Nürnberg war Schnee, aber in Köln, wo wir waren, nicht.
Nee. Trotzdem sind wir früh losgefahren, weil anscheinend die Wettervorhersagen gesagt haben, Killer. War aber halb so wild. Wir haben geschaut, der Film, der um 15 Uhr in Köln lief, Every Heavy Thing, ist ein, ja, ich weiß nicht, hat so ein 90er-Jahre-Flair, meets Surrealismus, meets Technophobie, technologischer Fortschritt, aber in seltsam. Ja, es ist ein seltsamer Film.
Ja.
Wie kann man den zusammenfassen? Wir haben einen Protagonisten, der wohnt in einer amerikanischen Stadt, ich weiß nicht mehr, wer das ist. wird eingeladen von seinem Freund und wird halt Zeuge von einem brutalen Mord. Und das ist ein Mord, der eine Mordserie, der bei einer Mordserie die Mordserie hinter sich hat schon. Und der sieht halt ein bisschen mehr. Und jetzt versucht er mehr oder weniger da wieder rauszukommen aus diesem Sog an Gewalt und ja, um es vage zu halten, um es sehr vage zu halten.
Ja, ich meine, es ist ein Horrorfilm, am Anfang hat er kein übernatürliches...
Ist das ein Horrorfilm?
Also das Fantasy-Filmfest zumindest beschreibt ihn als traumähnliche Abwärtsreise, düster, gefährlich, komplett mindblowing.
Ja, so ja, komplett mindblowing klingt ein bisschen drüber, weil so wirklich mindblowing ist der nicht. Er hat halt so ein paar recht kreative Bilder, ne? So ein paar recht kreative Einstellungen. Manchmal zeigt er so, also so wie man sich, wenn du in den 90ern den Film gedreht hättest, dann hättest du gesagt, oh, das ist die Zukunft, die brutale Zukunft.
Ja, das sind die Leute, die so am Abend die Bildern Tastatur und haben und dann irgendwie ins Internet abtauchen.
Hackerman, genau.
So Hackerman, und Vision.
Und weil er jetzt rauskommt, sagen wir so, ja, der hat so 90s Flair, auch wenn das alles.
Der hat auch also eine unfassbare grobkörnige Kamera.
Ja, oh ja, die war aber schick.
Stilistisch war der sehr, sehr hübsch. Ich fand auch die Prämisse ganz gut. Du sagtest ja, er sieht einen Mord und der Mörder kommt zu ihm und sagt, wenn du mich verpfeifst, dann bringe ich dich um.
Ja.
Diese Prämisse, okay. Ich könnte es ja erzählen, weil es wäre ja hirnrissig. Er kann mich ja nicht überwachen. Ja, er könnte ja zur Polizei gehen und alles sagen. Aber trotzdem immer mit dem Hintergedanken, ja, aber wenn er es herausfindet, dann sterbe ich halt. Und dann sozusagen ja, diesen Selbsterhaltungstrieb, dass er dann sagt so, nö, ich hab nichts gesehen, gar nichts. Ist ja an sich schon eine geile Prämisse. Und dann kommt halt das, ich sag mal, übernatürlich Abgedrehte dazu.
Genau. Und dabei ist er auch seltsam witzig teilweise. Also ich fand ihn, er gab ein paar richtig gute Gags in dem Film. Oder auch so ein paar cineastische Ideen, die recht geeky waren. Ich meine auch, wie sein Vater vorgestellt wird, ist der Hammer. Das ist auch nur witzig.
Ja.
Ja.
Und also der hat einen guten Mix aus Komödiante, spannend, brutal und gleichzeitig auch unfassbar kreativ. Ich finde schon, also man kann jetzt sagen, er ist kreativ, er macht es auf die einfachste Art und Weise, halt durch diese, ich sag mal, Trip-ähnlichen 90s Internet, wie man sich das vorstellen würde, was wir gerade gesagt haben, ist natürlich, ich sag mal, die Umsetzung ist simpel, aber
der hat halt, man sieht aber an, dass dieser Film kein Milliardenbudget hat. Der ist halt schon günstiger. Also ist jetzt nicht so ein 0-Euro-Film, der hat halt so gar kein Geld hat, der hat halt ein bisschen Geld, aber du kannst auch nicht erwarten, dass er jetzt riesige Set-Pieces hat und so. Low-Budget klingt falsch, aber es ist eher ein Low-Budget-Film. Aber der Score, über den können wir nochmal reden, den Soundtrack, den der Film hat, der ist Hammer. Der hat ein paar gute Tracks dabei. Auch wenn der irgendwie in seinen Surrealismus reingeht und diese komischen Computer-Bildschirmschoner-Sachen aufmacht, finde ich alles geil. Fand ich richtig cool. Ob der Film fürs breite Publikum ist? Wahrscheinlich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass das ein kommerzieller Erfolg wird, aber es ist ein schönes Stück Kunst.
Ja, genau. Und ich meine, für die Leute, die gerne diese Fantasy-Filme schauen, ich finde, der passt gut ins Portfolio.
Ja, finde ich auch.
Ist aber, wie gesagt, keiner für den jetzt kein Centerpiece und so. Aber der läuft an ihm gut her. Und ich habe, das ist so ein bisschen wie dieses Tone Deaf. Kannst du dich noch an Tone Deaf erinnern?
Mhm.
Das sind so Filme, die guckst du auf dem Fantasy-Filmfest. Die wirst du nie wieder irgendwo sehen. Du musst wirklich die Augen nach offen halten, um den irgendwann wieder mitzukriegen. Aber wenn du dich daran zurückerinnerst, denkst du so, das war eigentlich ein ganz guter Film. Er hat mir Spaß gemacht. Und genau da passt er rein und genau für solche Filme mag ich das Fantasy Filmfest. Also.
Vor allem, da wir in letzter Zeit nicht so viele gute Filme beim Fantasy Filmfest gesehen, da muss man ja auch mal sagen, ist ja auch nicht schlimm, man kann ja seinen Horizont trotzdem erweitern, war das jetzt mal wieder eine positive Abwechslung. Wir hatten einfach nicht so Glück bei der Auswahl unserer Filme. Wir haben auch nicht alle gesehen, aber die, die wir ausgewählt hatten,
waren meistens. Ja, genau. Und meistens ist dann so, gehen wir zum Centerpiece. Und ist doch schon wieder alles ausverkauft. Jetzt mussten wir 4 Tickets, glaube ich, sogar sammeln, ne?
Ja, genau. Und deswegen war das, glaube ich, ganz gut, dass wir auch nicht das Bunny gesehen haben. Den können wir uns so auch nochmal angucken. Aber Every Heavy Things, das sind ja so Filme, die fallen dann halt hinten runter und die kriegst halt nie irgendwo wieder zu sehen. Weil den sich halt keiner sichert.
Ja, oder genau. Oder weniger. Wahrscheinlich nicht, wenn er irgendwie Glück hat und irgendein Studio sich denkt, so, ey, wie Primate jetzt. Ich weiß nicht, Primate hast du nicht geschaut, ne? Habe ich auch nicht gesehen.
Nee.
Aber Primate ist wahrscheinlich einfach, der Film kommt jetzt nur ins Kino, weil der den Kino-Release hat, diesen Punkt, Zeitpunkt, von einem anderen Film bekommen hat, weil das Studio eigentlich einen anderen Film da reinbringen wollte. Der Film wurde aber irgendwie verschoben oder dann einfach nicht mehr produziert und dann hatte das Studio mitgekriegt, boah, da ist ja noch ein Termin über. Scheiße, welchen Film haben wir denn? Ja, den. Ja, okay, der kommt da rein. Und deswegen ist Primate jetzt im Kino am Anlaufen. Obwohl der eigentlich wahrscheinlich niemals einen breiteren Start hätte kriegen sollen. So ein Gag. Also ich habe Primate nicht gesehen. Ob der Film jetzt gut ist, keine Ahnung. Aber ich wäre jetzt nicht unbedingt der Beste vom Film.
Ich auch nicht. Hat der Trailer auch schon gezeigt, also.
Ja, der Trailer war ja so richtig gimmicky, ne? Soll ich noch mal einen Film reinbringen? Ich habe noch einen Film, der jetzt ein bisschen vom Genre-Kino weggeht, aber...
Ich auch. Aber hau du mal raus. Ich komme danach, weil ich glaube, den wirst du ganz sicher nicht gesehen haben, deswegen.
Das ist ein Netflix-Film?
Meiner auch.
Den du gesehen hast?
Ja. Was heißt Netflix? Er lief auf Netflix.
Also du hast ihn auf Netflix gesehen, meiner ist aber auch von Netflix produziert. 21. November war Release und ich glaube, den hätte ich sogar mit in meine Lieblingsfilmliste aus dem letzten Jahr einpacken können. Hätte ich den Film halt letztes Jahr gesehen. Hast du Chain Dreams geschaut?
Nein.
Zug und Träume.
Den habe ich dir aber vorgestellt.
Ja.
Habe ich gesagt, dass als wir unsere unfassbar unaufgeregte Rückfahrt aus Berlin hatten, habe ich dir gesagt, dass Joel Edgerton irgend so einen komischen Netflix-Film gemacht hat und der irgendwie auch so ein bisschen im Kino läuft, damit er sich für die Oscars nominieren kann. Aber dass der in Deutschland noch nicht erschienen ist, der lief, aber der war doch nicht schon im November bei uns draußen in Netflix, oder?
Nee, ich glaube, der hat erst späteren Release, aber im Dezember hatte er irgendwann seinen Release, ich weiß nicht. Theoretisch ist halt ein Film, der im November rauskam, in den Kinos, in diese 3-4 Kinos, die da ausgewählt wurden und jetzt später seinen Release auf Netflix hatte. Ist aber anscheinend ein 25er Film, vielleicht ist er auch jetzt erst rausgekommen, dann bin ich fein raus. Dann habe ich geschaut, und der ist unaufgeregt. Da passiert wenig. Also zusammenfassend ist es einfach die Geschichte von einem, nennt man die Lumberjack? Ein Holzfäller? 1890. Ja. Genau, und man sieht so ein bisschen, Joe Edgerton spielt halt diesen Holzfäller, der 1900 rum, also von 1890 bis 1917 sogar, okay.
Zumindest IKEA. IKEA, Wikipedia, jetzt bin ich komplett verwirrt. IKEA. IKEA. Holz, wurde ihr ganzes Holz für die Möbel her.
Bade von IKEA. Ja, das passt wohl. Ja, und zeigt einfach nur sein Leben. Also nur, in Anführungszeichen. Er hat schon ein spannendes Leben, weil er hat auch so ein paar Schicksalsschläge, die auch ein bisschen krasser sind. Und so ein Holzfäller ist ja, zumindest auch zu der Zeit, war ja kein leichter Job, ne? Also, der war ja ein richtiger Knochenjob.
Genau. Aber du kriegst dabei die Bilder, die sind so geil. Von diesem Norden der USA. Ich weiß nicht genau, wo es spielt.
Ich kann es dir auch sagen.
Vielleicht Kanada.
Idaho.
Idaho, ja. Dann da.
Das ist tatsächlich der Norden von Amerika. Das ist fast ganz ja. oben links. Kurz vor Washington.
Ja. Und es ist wirklich ein wunderschöner Film. Und ich weiß nicht, aber er hat mich irgendwie ganz traurig gemacht. Oder mitnehmen, weil theoretisch siehst du halt so eine Welt, die brutal und hart ist und unnachgiebig und dir wirklich sagen, du musst halt wirklich schon was aushalten, um hier zu sein. Aber da ist halt auch so eine Aufbruchsstimmung hat, so Leben in Amerika ist schwer, aber es ist fair. Ja. Mhm. Und die Jobs, die er hat, die sind schwer, aber die sind fair. Gleichzeitig hat er natürlich auch noch, wie gesagt, diese Schicksalsschläge, die den halt haunten, seine ganze Reise lang, und dann siehst du halt einfach zu, wie der immer älter und älter und älter wird, und der findet ein Abschlussbild. Das ist jetzt auch, wenn du bei der Academies den mal eingibst, also bei den Oscars, da sitzt halt Joel Edgerton mit so einem grauen Bart in so einem Flieger, von so einem offenen, so ein Doppeldecker. Mhm. Und das ist genial. Also wirklich. Dieser Film ist wunderschön, aber das ist unaufgeregt, da passiert nichts, nicht viel. Geht größtenteils um die Bilder, es geht größtenteils um die Menschen, die er trifft, und wie er mit den Menschen, mit denen er trifft, umgeht. Und da wird auch nicht viel gesprochen. Also die sind ziemliche Einzeiler. Du hast auch ziemlich viel wie heißt das, so eine Erzählerstimme im Hintergrund. Das finden ja manche extrem scheiße. Ich fand es für diesen Film perfekt. Und ja. Der Film ist Hammer. Also wirklich, den muss ich dir anschauen. Der ist wirklich, wirklich gut. Und meiner Meinung nach, also er hat leider keine Chance, aber der ist jetzt auch viermal für einen Oscar nominiert. Das ist auch der Grund, warum ich da reingeschaut habe. Der Song ist auch für einen Oscar nominiert. Der beste Filmsong. Mhm. Meine ich. Lass mich lügen. Und der beste Filmsong, also der Song in diesem Film, der ganz am Schluss mit den Credits kommt, der ist toll. Ist eigentlich gar nicht so meins. Ich weiß gar nicht, wie man diese Musikrichtung nennt. So geht so ein bisschen in so eine, wer ist der? Das ist ja John Hurt heißt er, ne?
Ja.
Johnny. Nee, John Hurt war Schauspieler. Johnny? Scheiße, Alter, ich bin so.
Johnny Cash war das.
Johnny Cash?
Ja. Ist übrigens nicht, der hat das Lied nicht erfunden, der hat das gecovert als eins seiner letzten, das ist sein letztes Album gewesen, bevor er gestorben ist. Deswegen hörte das Lied auch so.
Ah, okay. Ja, genau, in diesem Hurt-Richtung. Ich habe keine Ahnung, wie man die Musikrichtung nennt. Ich weiß nicht, ob es ist da
so eine
ist
Mischung da aus Rock, Country. Also auf ja, jeden Fall
nicht, in der Richtung geht
unter Kategorie von Rock, glaube ich.
Und in der Richtung geht halt auch dieser Song von Train Dreams. Und der ist richtig toll. Weil jetzt momentan ist halt so, jedes Mal, wenn ich auf YouTube wieder am Browsen bin, weil ich nichts zu tun habe, dann sieht man ja so, das hast du vor kurzem gehört oder ist auch in deiner Playlist, ist halt der Song drin, und da sind halt so ein paar Bilder von, oder viele Bilder von dem Film. Und jedes Mal, wenn ich es wieder sehe auf YouTube, klicke ich da nochmal drauf, um dieses Lied zu hören. Ich finde es so toll. Ich glaube, er hat keine Chance gegen K-Pop Demon Hunt. Ich glaube, das wird Golden leider machen. Was heißt leider? Aber das wird Golden wahrscheinlich machen. Der wird da den Oscar bekommen für bester Song. Aber der war schon geil. Also der war wirklich geil. Also Train Dreams, ich glaube, ich habe den am Dienstag gesehen. Jetzt letzte Woche. Wenn du mal Zeit dafür hast und diese ruhige Stimmung mitnehmen kannst. Sehr, sehr guter Film.
Ja.
Große Empfehlung. Ich meine, ich könnte jetzt auch über Blood and Sinners sprechen, den habe ich mir auch noch wieder nachgeschaut, aber ich finde Train Dreams interessanter an den Leuten zu bringen.
und auch an dir zu bringen. Weil ich weiß, ich von Sinners kennst du ja, weißt ja, was das ist. Auch 16 Mal für einen Oscar nominiert, also.
Ja.
Da brauche ich ja gar nichts mehr erzählen.
Nee, aber sehr interessant, okay. Der Film, der ist eh auf meiner Liste, den möchte ich unbedingt noch mal angucken.
Ist wirklich, wirklich gut. Du kannst theoretisch, wenn du sagst, ich habe gar keinen Bock und gar keine Zeit dafür, einfach das Musikvideo auf YouTube schauen, da siehst du auch sehr viele gute Bilder, aber du siehst halt die Zusammenhänge nicht. Du verstehst nicht, warum diese... Das heißt, wenn die Emotionen werden durchs Lied übermittelt, aber nicht so krass, wie die Emotionen übermittelt werden, wenn du den Film dazu geschaut hättest.
Okay.
wirklich, wirklich große Empfehlung. Und Joe Edgerton, Hammer.
Ja, sehr cool. Ich habe auch ein, ich würde mal sagen, eher philosophisches Machwerk dabei, was auf den ersten Blick gar nicht so aussieht, denn wofür bin ich bekannt? Sport, also wenn jemand Sportsachen guckt, bin ich es ja hier im Podcast meistens.
Ja, ich gucke die nicht. Weißt du ja, ich mag das ja überhaupt nicht, ist überhaupt nicht mein Job.
Jetzt habe ich mich mal an einen Sport gewagt, den ich sogar scheiße finde eigentlich. Fußball. Ich habe den Anime 100 Meters geguckt. Ich weiß gar nicht, ob er vorgeschlagen worden ist überhaupt bei Netflix. Der ist jetzt...
Das mit dem Laufen, ne?
Läufer-Anime. Der ist, ich weiß gar nicht, irgendwann 19. September in Japan erschienen, bei uns jetzt über den Jahreswechsel gekommen, irgendwann Januar, Anfang Januar, und geht um die Disziplin 100 Meter Laufen, also Sprinten, klassisch. Und worum geht's in dem Anime? Wir haben, ich würde mal so sagen, 3-4 Protagonisten, die halt Leichtathletik als Sport abnehmen. Und da haben wir halt die verschiedensten Arten. Einer, der Sportler hat zu kämpfen mit einer Verletzung, die ihn zurückwirft. Einer ist sozusagen wie so ein Wundertalent. Einer, der hat einfach einen unerbitterlichen Siegeswillen und beißt sich da so richtig rein und benutzt das so als Coping-Mechanismus. Und einer ist immer so die ewige Nummer 2. Und zwischen diesen ganzen Läufern, also wir haben unseren Hauptprotagonisten, das ist so dem, den alles in die Wiege gelegt ist, verfolgen wir dann halt so wirklich so, ich würde mal so sagen, die erste Hälfte, bis die Personen so 20, 25 sind, von Kindes an bis zu dem Alter, und sehen dann halt, wie aus Freunden Rivalen werden und alles relativ normal. Bloß dabei ist der Film unfassbar philosophisch. Also, ich meine, das ist nicht so ein, also ich habe ja so ein, keine Ahnung, Kuroko no Basket ist so ein Basketball-Anime, da haben alle Leute bunte Haare und machen total krasse Trickshots und jeder ist, ja, das ist der beste Werfer, der kann von überall auf dem Feld 3 Punkte werfen. Und das ist eher so die entschleunigte Version davon. Unsere Hauptprotagonisten haben nicht bunte Haare, ja, die haben einfach alle schwarze Haare. Und sind halt endlich mal durch unterschiedliche Gesichtsproportionen auch charakterisiert. Und was meine ich mit philosophisch? Ist schon fast ein bisschen drüber, aber die stellen sich dann immer so, ich sag mal, so so richtig tiefe philosophische Fragen und sagen dann, ja, diese 100 Meter, da kannst du halt alles vergessen.
Während des Laufens?
Naja, nicht während des Laufens, sondern was, die haben dann immer so, ich sag mal, so Motivationstiefs und Probleme, und dann geht's halt so, ja, wieso mache ich das Ganze? Und dann kommt halt irgendwer und sagt dem, ja, deswegen machst du das, und das ist meine Philosophie dahinter, und jeder hat so seine eigene Philosophie. Und das ist ganz amüsant. Das ist zwar komplett drüber, weil ich glaube, solche jungen Menschen würden sich solche existenziellen Fragen nicht stellen. Oder es ist halt sehr, die sind halt alles so sehr spezielle Charaktere, aber es ist wirklich eine sehr kurzfristige, coole Unterhaltung, die halt mal so ein bisschen aus diesem Raster rausfällt. Die nimmt diese Sache ein bisschen ernster als sonst. Und sag du es?
Ja. Ich hatte davon was gesehen, und ich glaube, das war auch einfach nur so eine Rennszene. Ich glaube, die sind relativ cool animiert, ne? Ich glaube, die haben diese Geschwindigkeit beim Laufen. Es gibt ja diesen komischen Pferde-Anime. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von gesehen hast. Basiert auf so ein Videospiel, auf so ein Handy-Game.
Und da gibt's Rennszenen, wo du denkst so, oh mein Gott, Tom Cruise, Alter, was los? Das sind halt irgendwelche Pferdemädchen mit so komischen Pferdeohren und ganz viel Schnickschnack. Und diese Szene ist aber realistisch und die rennen aber auch so. Die sind mal so, Tom Cruise denkt sich so, der kann sich da mal hier eine Scheibe von abschneiden, wie das ja
also die ist. Arbeiten, um Geschwindigkeit zu übertragen, super viel mit Perspektiven, Zeitlupen.
Ja.
Und natürlich dann sozusagen die Originalgeschwindigkeit. Und es kommt schon relativ geil rüber und es gibt für eine Sache wirklich. Für die allerletzte Szene kann man sich den Anime schon angucken, weil die allerletzte Szene ist dann sozusagen das Finale, wo alle unsere Protagonisten in einem Rennen aufeinandertreffen. Und
die Szene.
Da gibt's, es kommt jetzt komisch, aber da gibt's einen One-Shot. Dann denkt man sich so, wie soll man denn in einem Anime einen One-Shot machen? Ist ja irgendwie komisch. Aber die animieren so einen super entsättigten, also es regnet auch, so eine richtig dramatische Szene, es regnet und alles entsättigt sich, alles wird weiß, also so leicht weiß und so ein bisschen weniger Animation und dann arbeiten die aber wirklich, als wenn so ein Kameramann rumläuft auf dieser Strecke. Und das ist alles halt in einer Zeichnung, in einer Animation durchgetaktet, das ganze Rennen. Oder zumindest der Start des Rennens. Und das ist wirklich beeindruckend gewesen. Das gibt so ein richtig, das pumpt einen hoch. Weil das Interessante bei diesen 100 Metern ist ja wirklich, du hast diese 100 Meter meistens so um die 10 bis 11 Sekunden, dann ist ja meistens vorbei. Und dieser Moment bis zum Start, bis dann der Knall ertönt, ja, ich glaube, ich würde mich niemals ins Stadion setzen und Leichtathletik zugucken, weil ich könnte mir nichts Langweiliges im Leben vorstellen.
Ja,
persönliche Meinung. Aber die schaffen es wirklich in der letzten Szene, das so hoch zu hypen und so eine Anspannung zu erzeugen. Das ist wirklich bemerkenswert. Und wenn ihr den ganzen Film auch nicht gucken wollt, guckt euch wirklich nur mal aus Animationsgründen diese letzte Rennszene an. Die ist wirklich extrem cool gemacht.
Das ich muss sagen, ich finde es ich find interessant bei denen auch, es ist ja ein Sportanime, über eine Sportart, die ja wahrscheinlich jeder irgendwo verstehen kann. Die laufen und wer als erstes ins Ziel ist, hat gewonnen.
Genau.
Dann. Nicht irgendwie die Probleme, die so ein Fußball, so ein Volleyball, so ein Basketball, so ein Football, vor allen Dingen die Sportarten, womit wir ja nicht unbedingt krass aufgewachsen sind. Football, Baseball. Wenn du dich da null für interessierst, ich habe keinen blassen Schimmer, wie Football funktioniert und mich interessiert es auch wirklich zu Tode nicht. Und deswegen funktionieren bei mir auch die ganzen Filme nicht. Da kann ich sagen, ja, aber guck doch mal hier den Brad Pitt-Film da. Auch wenn es da mehr um Leute kaufen geht oder so, was weiß ich. Interessiert mich so gar nicht. Und deshalb habe ich schon das Problem schon mit Fußball. Also deswegen kommen Sportfilme bei mir eigentlich so relativ schlecht an. Außer in dem, wo die Sportart so simpel ist, da könnte es noch mal funktionieren. Rennen?
Ja. Fein. Und darum geht's
die auch. Die sagen halt, alle rennen schwer. Los und die kommen an. Fertig.
Ja. Jeder kann halt laufen. Und hier ist es vor allem, wie gesagt, hier wird nicht das genommen von wegen, ja, der hat eine super Geheimtechnik und deswegen ist er halt 300stel schneller, sondern die laufen halt. So. Da ist jetzt nicht irgendwie einer mit einer super krassen Geheimtechnik am Start, um das irgendwie künstlich hochzuhypen oder irgendwas Besonderes zu machen. Die laufen halt wie man halt professionell bei so einem 100-Meter-Sprint läuft.
Ja. Ja, witzig.
Ja, cool. Deswegen, guckt's euch mal an, 100 Meters.
Jo. Ich habe jetzt noch einen Film, ich weiß nicht, wie viel du noch hast.
Ich würde eine Sache
abhandeln. Okay. Ich habe The Rip geschaut. Auch auf Netflix. Nur Netflix-Filme heute.
The Rip?
Hast du The Rip? Oder The RIP? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mehr, wofür es steht. Gesehen. War
der Matt Damon Döns, ne?
Der Matt Damon Ben Affleck Film.
Nee, habe ich nicht
gesehen. Ja, okay. Halb so wild. Also der Film ist, ehrlich gesagt, der Film ist nicht schlecht.
Okay.
Der ist aber auch jetzt, der reißt jetzt auch keine Bäume aus. Ne? Den guckst du, hast kurz eine gute Zeit mit den Filmen. Das ist halt so ein Standard-Netflix-Film, also der kaut dir schon ziemlich viel vor. Also kennst, du weißt ja, wie die Netflix-Filme funktionieren. Ne? Also da muss schon alles wirklich on the nose hier erzählt werden.
Ja.
Macht der hier auch. Dabei hast du dann Matt Damon, Ben Affleck, die immer noch eine relativ gute Chemie zusammen haben. Das ist faszinierend. Und die sind halt so, ja, sind so in so einem Polizei, ich weiß nicht. Die sind halt, ja, Polizisten mehr oder weniger darauf spezialisiert, illegalen Geldhandel. Und die kriegen halt immer so Tipps, wo jemand illegal mit Geld handelt oder illegal viel Geld hat. Und dann sammeln die sich halt ein, in ihre Gruppe ein und besuchen die. Und das ist natürlich, ne, ist ja eine Gegend, Polizisten, die kriegen, was weiß ich, 60.000, 70.000 im Jahr.
Mhm.
Und die haben jetzt einen Fund von irgendwie 200 Millionen. Und da geht's halt darum, ist denn unter den Polizisten auch jemand, der ein bisschen Geld mal oder diese 200 Millionen mal reduziert auf
da verschwindet
150 Millionen? Genau, und die haben auch schon Probleme mit dem FBI, weil da gab es einen Vorfall, die ehemalige Chefin von der Gruppe, die ist umgebracht worden wegen Mafia-Strukturen, wegen andere Schurken, andere Polizei. Und das sind halt so Sonderkommandos, die sind halt schon ordentlich ausgerüstet, ne? Und dann geht dieser ganze Film, geht nur darum, dass die halt jetzt einen Tipp kriegen. Matt Damon, der hat jetzt das ist jetzt Chef geworden von der Gruppe. Und in dem Haus finden die halt sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld.
Mhm.
Und weil ja schon die Chefin ermordet wurde, vertrauen die sich alle darunter nicht mehr so ganz. Und dann gibt's halt Szenen, wo von außen nochmal was kommt. Dann kommen halt auch noch Polizisten. Und da gibt's so Verstrickungen und so. Die sind ganz nett gewählt. Ich habe es auch nicht so kommen sehen, wer da wo ist. Vielleicht wäre ich mich auch nicht so wirklich, also das wäre so ein zweiter Bildschirm. Kannst dir vorstellen, Netflix-Filme, die sind ja perfekt dafür, weil
so ein Podcast,
wenn du was nicht siehst, ja,
hat 150 so, die erzählen Millionen alles. Dafür bezahlt, aber
ja, wirklich. Und der sieht auch nicht schlecht aus, aber ist teilweise echt so dumm. Ne? Du denkst dir nur so, ja, coole Szene. Und dann kommt Nebencharakter von der Seite und erklärt nochmal, was passiert ist. Und denkst du, ja, cool, danke, genau das habe ich doch gerade mitgekriegt.
Aber schon geht's bewusst. Dann in Richtung so eine Moderne tatsächlich? Also wer ist,
nee,
wer
ist der Schnüffler? Nee, schon wohl. Ja, so ein bisschen. Also es geht eher darum, wer ist jetzt hier am längeren Hebel? Wer hat jetzt die Karten richtig ausgespielt? Und wen können wir vertrauen, wen können wir nicht vertrauen? Also wir haben von vornherein keinen wirklichen, also wir wissen nicht, ob unser Protagonist der Gute ist. Wir wissen nicht, ob so alles vage. Und zum Schluss wird auch ein bisschen Action dabei gemacht. Es gibt eine Sache, die fand ich relativ witzig. Scott Adkins ist dabei.
Okay.
Und Scott Adkins spielt den Bruder von Ben Affleck. Und das ist witzig, weil die schauen sich ja schon sehr ähnlich. Die könnten ja wirklich Geschwister sein. Fand ich einen guten Kniff. Aber Scott Adkins kommt nicht auf seine Kosten, ne? Also der.
Schade.
Der ist nicht so, dass der sagt so, ey, ich bin Scott Adkins, und dann kommt er und verteilt einen Roundhouse-Kick und
kickt er erstmal
raus. Das passiert nicht.
Schade. Aber.
Er hat am Anfang und am Ende noch mal so ein paar Szenen. Ja, der macht ganz Spaß. Wohl Spaß. Ich finde, okay. Der geht gut durch. Da machst du nichts mit falsch. So ein Kevin-Film, würde ich sagen.
Kevin-Film?
Das ist jetzt eher was für dich, weil.
Ja.
Damit du weißt, in welche Richtung er geht.
Ich check, ja.
Und ich finde, der hat auch so seltsame, also Am Anfang habe ich gedacht, oh nein, das wird jetzt so ein Fast and the Furious Kack. Weil du musst vorstellen, die Polizisten, die sind so eine Gruppe von 5 oder 6? 5 oder 6, keine Ahnung, ist ja wurscht. 5, glaube ich. Haben halt einen Satz und dann fahren die halt zu diesem Haus und jeder fährt in sein eigenes Auto. Und dann Ben Affleck hat so ein dickes Auto, mit dem so ein Sportwagen, die eine so ein Motorrad. Und dann so, okay, und dann setzen sich dann. Und ich so, okay, hast du ein bisschen was von dem Fast and the Furious, wo jeder sich auch über sein Auto definiert. Ach ja.
Ja, sehr cool.
Ja. Ist okay. Das war's. Ich gucke aktuell noch Twin Peaks, aber da dauert ein bisschen, bis ich da durch bin. Weil ich immer bis 22 Uhr warten muss, dass ich den aktiv auf Arte schauen kann, ohne dass ich meine Karte da... Ey, wir wissen ja, wie der Scheiß ist. Okay. Du hattest noch was.
Ja, wenn du nichts mehr hast, würde ich den Podcast abschließen.
Achso, du hattest nichts mehr?
Doch, ich habe noch eine Sache. Deswegen.
Achso, damit willst du abschließen. Ah, okay. Ja, ja, genau, dann mach. Hab nichts mehr.
Abschluss würde ich sagen, was denkst du, wofür Bill Skarsgård am meisten bekannt ist?
Bill Skarsgård? Ja, für S, oder?
Korrekt. Es wäre zwar auch witzig gewesen, wenn du gesagt hättest, so Quo oder der dicke Typ
aus John Wick Kapitel 4. Der ist nicht dick. Das ist der Antagonist. Das ist der Franzose.
Stimmt, das ist der Franzose. Das stimmt, das war Scott Adkins, der Bill Skarsgård.
Scott Adkins war der. Ja, das ist super geil.
Ja, ich habe herausgefunden, dass er Bill Istvan Günther Skarsgård heißt. Aber Bill Skarsgård spielt den Pennywise. Heißt
der Vater Günther?
Ich habe keine Ahnung.
Heißt der Vater Günther? Istvan Günther.
Ich kann es sofort sagen.
Ich habe einen schlechten Gag gemacht, alles gut.
Scheiße, okay.
Ja, klar.
Wir haben eine neue Serie mit ihm bekommen, namens S Welcome to Dewey. Und da spielt er natürlich auch wieder den Pennywise. Und was ist S? Welcome to Dewey ist im Grunde eine Prequel-Serie und es geht um die 60er Jahre in Dewey. Und wie eine Gruppe Jugendlicher versucht herauszufinden, was für komische Sachen sich da vorgehen, warum Kinder verschwinden. Und die Serie ist ganz gut. Also, wer Bock auf dieses Stephen Kings S-Universum hat, der kommt auf jeden Fall auf seine Kosten. Ich meine, 60er Jahre können wir uns alle vorstellen, Rassenunruhen. Also Teil Rassismus spielt eine große Rolle in der Serie. Es gibt auf einmal ein großes militärisches Geheimprojekt, was da stattfindet. Alles ist ein bisschen größer. Und ich muss auch sagen, da wird nicht gerade glimpflich mit den Charakteren umgegangen. So,
ja, also ganz am Anfang. Ich habe ja die ersten paar Minuten gesehen. Da fand ich schon eigentlich ganz gut.
Da kann es auch mal sein, dass einer der vermeintlichen Protagonisten auf einmal zu Hackfleisch verarbeitet wird. Und ja, also der Film ist er gruselig. Er ist halt Stephen Kings S gruselig. Ja, also du hast halt diese Jumpscare.
Spukhaus-Horror.
Hä?
Spukhaus-Horror.
Ja,
Jumpscares. Genau. Größtenteils, größtenteils der Scare ist über die Angst vor dem nächsten Jumpscare erzeugt.
Genau, und insgesamt geht's halt hier drin, ja, wo kommt, also es ist so ein bisschen wirklich die Original Story, wo kommt der überhaupt, also nicht, wo kommt er her, was ist er, warum ist er überhaupt ein Clown, warum ist es Dewey, also so einmal, wer alles wissen will, ja, warum? Warum? Wer hat sich nach den beiden Stephen Kings S-Verfilmungen gedacht hat, warum, was ist hier los? Der wird seine Antworten in der Serie kriegen. Die ist schön gefilmt, die macht Spaß, auch wenn das Ende für mich ein bisschen zu pathetisch war. Also nicht das Ende, sondern dass die Kinder, die übertreiben es ein bisschen irgendwann. Die sind halt ein bisschen zu nervig, sind halt Kinderdarsteller. Aber da war es mir teilweise...
Hat er ein paar gute Ideen? das ist ja eigentlich so der, also S funktioniert ja auch darum, dass er die ganze Zeit irgendwie so kleine Horrormotive hat, die der durchfährt und zum Schluss kumuliert alles in dem Kampf in den Kanalisation gegen S halt, gegen Pennywise.
Ja, schon. Also der S versucht ja immer sozusagen die Angst, der, also das, was den meisten Angst macht, herauszufinden. Und hier haben wir dann halt, wie gesagt, so Thema Rassismus, die Nachwehen des, keine Ahnung, Koreakriegs, solche Sachen. Und das kommt schon ziemlich cool. Deswegen.
Okay, mich mal hooked. Wo? HBO oder Sky?
HBO Max. Ich weiß gar nicht, auf Sky kann man den, ob der da noch da ist. Also es ist ja so eine Übergangsphase jetzt, aber ihr könnt ihn auf jeden Fall auf HBO Max gucken. Ich kann auch eben auf Wer streamt es nachgucken und euch sagen, dass es auch auf Wow verfügbar ist. Oder ihr könnt es halt kaufen bei Prime oder was auch immer.
Ach, ja, bei Prime steht meistens... Prime steht meistens drin, weil du bei Prime HBO Max Channel buchen kannst.
Ja.
Ich glaube, Magenta TV ist genau dasselbe. Da kannst du auch HBO Max als Channel buchen. Aber bei Magenta TV kannst du, glaube ich, auch Wow als, und Sky als Channel buchen. Da müsstest du viel dann haben. Naja.
Genau. Ich habe auf HBO Max gekommen. Ich arbeite ja gerade, was heißt, ich arbeite dran, ich gucke gerade...
Du arbeitest dich durchs Portfolio von...
Ja, da ist gar nicht so viel, weil ich habe halt durch Wow eh schon die Großteil gesehen. Aber da sind ja so Sachen wie die neue Dune-Serie oder...
Aber kannst du mal eben kurz erzählen, wie gut funktioniert HBO Max? Weil ich habe noch nicht reingeschaut.
Ja, ist ein Streaming-Anbieter. Also,
naja, aber vielleicht findest du Sachen leicht...
Also das ist mir nicht negativ aufgefallen wie Wow, wo ich damals noch irgendein extra Add-on installieren musste auf dem PC, um überhaupt meine Serie gucken zu dürfen. Ich meine, das ist hier mittlerweile auch nicht mehr so. Aber es funktioniert gut. Die Übersicht ist auch gut. Man merkt schon, es ist noch gar nicht so viel Content drin. Also die ganzen Zuckerstücke habe ich größtenteils schon gegessen und die jetzt noch übrig sind, die werden auch schnell wegkonsumiert. Deswegen weiß ich gar nicht, wie lange HBO Max bei mir da sein wird. Vor allem mit dem Hintergrund, dass wir ja eine Übernahme haben von einem gewissen anderen Konzern, von dem du heute sehr viele Sachen vorgestellt hast. Und das vielleicht irgendwann, also ich glaube, Netflix hat sich schon großen Gefallen getan, weil HBO hat halt auch ein paar sehr, sehr hochqualitative Sachen, die, glaube ich, sehr gut kommen werden auf Netflix. Ja, und was natürlich jetzt, also Game of Thrones ist irgendwie bis 2028 schon mit neuen Projekten versorgt. Da finde ich die neue Serie, bin ich ja gerade am gucken. Erstes Fazit, sehr cool. Werde ich aber nochmal ein ausführliches Fazit geben, wenn ich sie wirklich durch habe. Und ansonsten hast du ja, wie gesagt, Dune, die Dune-Serie etc. 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 Die ganzen Breaking Bad Sachen. Ist schon cool.
Ja, das ist doch geil.
Cool.
Ja, wie gesagt, ich muss mich da auch mal irgendwie durchschlagen durch HBO Max. Mal gucken, was wird.
Ja. Gut, dann sind wir zum allerersten Mal mit einer regulären Folge durch für dieses Jahr. Wenn ihr einen guten Neujahrsvorsatz noch habt, also wenn noch irgendwelche Neujahrsvorsätze übrig geblieben seid, dann packt doch gerne trotzdem noch einen auf die Liste und gebt uns eine nette Bewertung. Es wird uns sehr helfen, im neuen Jahr richtig durchzustarten, dass andere Leute das Projekt auch mitbekommen. Und ansonsten www.medienkneipe.de, da findet ihr alle Serien, produzieren wir nicht, alle Folgen, die wir umgesetzt haben. Könnt ihr auch kommentieren und findet auch alle Zugänge zu unseren Social-Media-Kanälen. Das soll es gewesen sein. Ja. Ich bedanke, dass ihr bis hier dran geblieben seid und ich wünsche euch eine fantastische Woche und wir sehen uns dann sehr, sehr bald wieder. Bis dahin. Tschüssi.
Tschüss.